Robin Wall Kimmerer. Geflochtenes Süßgras. Die Weisheit der Pflanzen. Gelesen von Elias Emken und Elmar Börger.
Stell dir vor, du öffnest deine Hand und lässt dir ein paar Halme frisch gepflücktes Süßgras hineinlegen. Das Gras ist wie frisch gewaschenes Haar. Sein goldgrüner Schimmer verläuft sich zur Wurzel hin zu einem lila-weißen Band. Du riechst seinen Duft, lieblich süße Vanille mit Noten von Flusswasser und schwarzer Erde, und augenblicklich verstehst du seinen indigenen Namen. Wing Jashk, das süße, duftende Haar von Mutter Erde. Wenn du ein Büschel Süßgras am Ende zusammenknüpfst, kannst du es in drei Strähnen teilen und zu einem Zopf flechten. So ist es Brauch in der indigenen Kultur der Potawatomi, die geflochtenes Süßgras als Geschenk zu Ehren von Mutter Erde vergeben. Die Autorin Robin Wall Kimmerer ist Mitglied der Citizen Potawatomi Nation und Professorin für Umweltbiologie. Sie forscht nach Lösungen für drängende Umweltprobleme wie den Klimawandel, die Abholzung und das Insektensterben. Auch die Blinks verflechten drei Stränge: jahrhundertealtes indigenes Wissen, naturwissenschaftliche Erkenntnis und die Lebensgeschichte der Autoren, die von beiden Strängen geprägt wurde. Sie beschreiben, wie wir die Weisheit indigener Völker nutzen können, um unser Verhältnis zur Natur zu ändern.
Blink Nummer 1: Unterschiedliche Welten.
Robin Wall Kimmerer gehört zum Volk der Potawatomi, einem indigenen Volk Nordamerikas. Und wie so viele Indigene wurde sie Zeugin eines Kulturschocks. Die Kultur ihres Volkes und das moderne Nordamerika waren zwei unterschiedliche Welten und sind es in vielerlei Hinsicht noch immer. Auch die Potawatomi litten unter den traumatischen Folgen der US-Siedlungspolitik im 19. Jahrhundert. Unzählige Indigene wurden von ihrem Land vertrieben und zur Umsiedlung gezwungen. Viele starben auf den langen Fußmärschen in die ihnen zugewiesenen Reservate. Etliche Familien wurden auf brutale Weise zerrissen. Kimmerers Großmutter gehörte zu der Generation von Potawatomi, die sich schweren Herzens auf ein Geschäft mit der US-Regierung einließen. Sie verließen ihr gemeinschaftlich besessenes Land, um in ein Reservat in Oklahoma zu ziehen. Im Gegenzug erhielten sie die US-Staatsbürgerschaft, ein kleines Stück Privatland und das Recht auf dessen Schutz. Kimmerer wuchs bei ihrer Familie im Norden des Bundesstaats New York auf, verbrachte aber einen großen Teil ihrer Kindheit bei ihrer Großmutter. Dort nahm sie auch an Versammlungen der Potawatomi teil. Je älter sie wurde, desto eklatanter erschienen ihr die Unterschiede zwischen ihrer eigenen Kultur und der modernen US-Gesellschaft. Einer der deutlichsten Gegensätze lag darin, wie die Menschen die Natur behandelten, insbesondere die Nahrung, die sie bereitstellte. Kimmerer streifte nach Schulschluss oft durch die nahegelegenen Felder, um wilde Erdbeeren zu pflücken. Sie sieht die Gaben der Natur als Teil einer Schenkökonomie. Die Erde schenkt uns ihre Früchte, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es gehört zur Kultur der Potawatomi, diese Geschenke in Dankbarkeit zu empfangen und etwas zurückzugeben. So kehren sie beispielsweise nach der Erntezeit auf die Erdbeerfelder zurück, sammeln die Sämlinge ein und bereiten neue Parzellen vor, auf denen wieder neue Erdbeeren wachsen können. Durch diesen Austausch entsteht zwischen Mensch und Natur eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung, nicht unähnlich der innigen Verbindung zwischen zwei Menschen. Beide sorgen füreinander, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Doch im modernen Amerika regiert eine andere Art von Ökonomie. Als Jugendliche hatte Kimmerer einen Aushilfsjob auf einer Erdbeerplantage. Der Bauer war streng. Wer Erdbeeren naschen wollte, musste zahlen. Wollte sie also die frischen Früchte des Feldes kosten, musste sie ihr hart verdientes Geld direkt wieder dorthin abgeben, wo es herkam.
Das bedeutet, indigene Völker wie die Potawatomi betrachten das Verhältnis zur Natur als wechselseitigen Austausch. Die moderne US-Gesellschaft hingegen sieht die Natur als Ressource mit kommerziellem Nutzen.
Noch ein anderes Geschenk der Natur spielt eine zentrale Rolle in der Tradition der Potawatomi: das Süßgras.
Blink Nummer 2: Die Geschichte des Süßgrases.
Süßgras spielt seit jeher eine zentrale Rolle in der Kultur der Potawatomi. Sein wissenschaftlicher Name lautet Hirochloe odorata, duftendes heiliges Gras. Im Deutschen wird es meist als duftendes Mariengras bezeichnet. In der Sprache der Potawatomi heißt es Wing Jashk, also das süß duftende Haar von Mutter Erde. Diese besondere Bedeutung wurzelt in der Erzählung von der Himmelsfrau. Indigenen Geschichten zufolge stürzte einst eine engelhafte Figur vom Himmel, um das Leben auf die Welt zu bringen. Und die erste Pflanze, die sie zum Leben erweckte, war das Süßgras. Die Pflanze gilt als heilig. Für spirituelle Rituale flechten die Potawatomi sie zu langen Zöpfen, die das Haar der Himmelsfrau verkörpern und traditionelle Geschenke darstellen. Im Alltag wird das Süßgras dagegen meist zu Körben geflochten. Das heißt nicht, dass das Korbflechten keine tiefere Bedeutung hätte. Immerhin wird das Süßgras verwendet, um etwas Neues herzustellen. Und dieser Akt ehrt die Himmelsfrau als Schöpferin aller Dinge. Leider ist Süßgras in den USA heute immer schwerer zu finden. Schuld daran ist die Verdrängung durch Pflanzen und Gräser, die einst die europäischen Kolonisten aus Europa mitbrachten. Diese robusten Pflanzen sind besonders invasiv und überwuchern immer mehr Flächen, auf denen früher Süßgras wuchs. Dadurch droht das Süßgras nach Jahrtausenden auf dem Kontinent zu verschwinden. Hier ergibt sich eine tragische Parallele zum Schicksal der Potawatomi selbst. Genau wie das Süßgras wurden auch sie durch eine wachsende Anzahl invasiver Siedler von ihrem ursprünglichen Land verdrängt. In den meisten Fällen wurden dabei auch die indigene Kultur und Sprache ausgelöscht. Viele Familien wurden gezwungen, ihre Kinder auf weit entfernte staatliche Schulen zu schicken. Dort konnten diese weder ihre Muttersprache sprechen, noch ihre kulturellen Traditionen pflegen. All das hinterließ schwere Schäden an indigenen Menschen und dem Land, das sie einst bewohnt hatten. Diese Schäden können nur dann ansatzweise behoben werden, wenn wir unser Verhältnis zur Umwelt überdenken.
Wir lernen, Süßgras ist eine wichtige Pflanze in der indigenen Kultur Nordamerikas. Ihre Verdrängung spiegelt auf traurige Weise wider, was im Zuge der Kolonialisierung mit Völkern wie den Potawatomi geschah.
In den folgenden Blinks sehen wir uns an, was wir im Umgang mit der Natur von indigenen Kulturen lernen können und wie wir dieses Wissen in unseren Alltag integrieren.
Blink Nummer 3: Das Prinzip der Reziprozität.
Indigene Gemeinschaften wie die der Potawatomi basieren auf dem Prinzip der Reziprozität, einem Pakt der gegenseitigen Verantwortung und Unterstützung. Sie begreifen das Leben als unendliche Abfolge von Zyklen, in denen alle Lebewesen miteinander verbunden sind. Die renommierte Anthropologin Paula Gunn Allen beschreibt, wie sich das Prinzip der Reziprozität auf das Leben einer indigenen Frau auswirkt. Am Anfang ihres Lebens geht sie den Weg der Tochter. Das junge Mädchen wird von ihren Eltern mit der Welt vertraut gemacht. Sie lernt, auf sich selbst zu achten, reift zur Frau heran und erreicht den zweiten Abschnitt, den Weg der Mutter. Sie beginnt, die zuvor empfangene Liebe und Weisheit an die nächste Generation von Kindern weiterzugeben. In der dritten und letzten Lebensphase schließt sich der Zyklus der Reziprozität, wenn die Frau den Weg der Lehrerin beschreitet. Nun wird sie zur weisen Leitfigur, deren Rat von allen anderen Mitgliedern der Gemeinschaft gesucht wird. Und nun frage dich, sollten nicht alle Beziehungen derart auf Liebe und Fürsorglichkeit aufbauen? Die Autorin ist davon überzeugt. Sie versucht täglich nach dem Prinzip der Reziprozität zu leben. Eines Tages fand sie einen Teich, der völlig verwahrlost und verdreckt war. An der Oberfläche hatte sich eine dicke Schlammschicht aus Algen, Laub und Fallobst gebildet, in der sich Enten und andere Vögel verfingen. Kimmerer nahm sich dieses Tümpels an. Sie pflegte ihn 12 Jahre lang mit mütterlicher Fürsorge. Sie kam regelmäßig vorbei, um die Algen zu entfernen und das Wasser sauber zu halten. Solche Fürsorge setzt neue Kreisläufe in Gang. In einem klaren und gesunden Teich können Vögel und andere Tiere gedeihen. Und dieses saubere Wasser kann dann stromabwärts fließen und weitere Gewässer reinigen. Moderne Industriegesellschaften können viel von diesem Umgang mit der Natur lernen. Sie bauen gigantische Mengen von Rohstoffen ab, die sich nicht erneuern können. Das schafft keine Reziprozität. Es zerstört wertvolle Ressourcen und gefährdet die Überlebensfähigkeit des Planeten.
Kurzum, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur sollte auf Dankbarkeit und Reziprozität basieren, auf dem Prinzip sich ewig erneuernder Kreisläufe. Doch moderne Gesellschaften betreiben einen zerstörerischen Raubbau an der Natur.
Aber könnte das Prinzip der Reziprozität wirklich die Welt verändern? Und wie ließ es sich auf die Landwirtschaft anwenden? Damit befassen wir uns im nächsten Blink.
Blink Nummer 4. Ehrenhafte Ernte.
Noch ist nicht alles verloren. Immer mehr Menschen begreifen den Klimawandel als reale Bedrohung und wollen ihr Verhalten gegenüber der Umwelt ändern. Das ist ein Anfang. Er führt zu guten Ansätzen wie der Ausweitung von Recyclingstandards, aber es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Für die Potawatomi gibt es kein wichtigeres Ziel als den nachhaltigen Umgang mit der Natur. Und der Weg zu diesem Ziel führt erneut über Reziprozität. Die europäischen Siedler teilten diesen Ansatz nicht. Sie verstanden nicht, warum die Indigenen nur die Hälfte ihrer Reisfelder abernteten und die andere Hälfte stehen ließen. Doch die Indigenen sahen das nicht als Verschwendung. Für sie war es ein Akt der Reziprozität. Sie befolgten eine der ältesten Regeln ihrer Kultur. Nimm nie mehr als die Hälfte. Teile. Danke für das, was dir geschenkt wurde. Die Potawatomi bedankten sich für die Freigebigkeit der Natur, indem sie ihr die Hälfte der Ernte zurückgaben. So konnten Tiere auf den Feldern weiden, die Reiskörner verteilen und den Boden für das folgende Erntejahr düngen. Die Potawatomi nennen dies die ehrenhafte Ernte. Sie steht für eine nachhaltige Landschaft, bei der man nie mehr nimmt, als man zum Überleben braucht. Den Rest gibt man der Natur als Zeichen der Dankbarkeit zurück. Leider spielen Reziprozität und Nachhaltigkeit in unserer modernen Lebensmittel- und Landwirtschaft keine allzu tragende Rolle. Nur wenige Regeln sind auch nur annähernd mit diesen Prinzipien vergleichbar, etwa die Verbote zur Fischerei von Jungfischen. Solche Gesetze gibt es nur in wenigen Staaten und Verstöße werden höchstens mit Geldstrafen geahndet. Dagegen ist die ehrenhafte Ernte kein Vertrag zwischen Staat und Bürgern. Sie steht für harmonische Prinzipien des Miteinanders zwischen gleichwertigen Lebensformen, zwischen uns Menschen und der Natur. Wir verpflichten uns nur, das Überlebensnotwendige zu nehmen, damit sich die Erde erholen und uns weiter versorgen kann. Diese Art der Reziprozität sollte die Grundlage sein für alle Ansätze zu mehr Nachhaltigkeit. Es geht nicht nur darum, das Altpapier in die richtige Mülltonne zu werfen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir zurückgeben können, was wir von den Bäumen nehmen.
Das heißt, die ehrenhafte Ernte ist das Gegenstück zur industriellen Landwirtschaft, denn sie nimmt nur so viel, wie der Mensch zum Überleben braucht. Um nachhaltig zu wirtschaften, müssen wir der Natur die Chance geben, sich zu erholen, um weiter von und mit ihr zu leben.
Was du noch tun kannst? Abholzung und Entwaldung sind ernsthafte Bedrohungen für den Planeten. Informiere dich und teile dein Wissen. Beteilige dich an Initiativen zur Aufforstung und Renaturalisierung.
Blink Nummer 5. Die drei Schwestern.
Kimmerer ist nicht nur Mitglied einer naturverbundenen indigenen Kultur, sondern auch Professorin für Umweltbiologie. Diese Verbindung aus Herkunft und Bildung ermöglicht ihr besondere Einblicke in das Wesen und Wirken der Natur. Sie hilft ihr auch bei der täglichen Arbeit mit Studierenden. Eines Tages bemerkte sie, dass die Teilnehmenden ihres Botanikseminars überhaupt nicht bei der Sache waren. Der traditionelle akademische Ansatz schien sie nur wenig zu begeistern. Da beschloss Kimmerer, die Sitzung mit einer gesunden Dosis indigener Naturlehre aufzupeppen. Und es funktionierte. Die Studierenden wurden augenblicklich aktiver und wissbegieriger. Seitdem findet die erste Sitzung jedes neuen Semesters im Freien statt, wo Kimmerer ihre Studenten in eine Gartenmethode namens die drei Schwestern einführt. Die drei Schwestern stehen für eine Anbautechnik ohne umweltschädliche Nebenwirkung. Sie geht zurück auf die Legende von drei Schwestern, die während eines Wintersturms in einem Dorf Schutz suchten. Die Dorfbewohner waren arm und hatten fast nichts zu geben. Trotzdem teilten sie ihre dürftigen Nahrungsvorräte mit den Schwestern. Die Schwestern bedankten sich für diesen Akt der Selbstlosigkeit. Sie gaben sich als Verkörperung dreier Grundnahrungsmittel zu erkennen: Mais, Bohnen und Kürbis. Und sie versorgten die Dörfler mit der Fülle ihrer Samen. Mais, Bohnen und Kürbis. Diese drei Schwestern passen nicht nur auf dem Küchentisch gut zusammen, sie eignen sich auch perfekt für den gemeinsamen Anbau. Der schnell sprießende Mais hat einen langen Halm. Dieser dient als vertikale Stütze, an der die Stängel und Blätter der Bohnenpflanze emporranken. Deren Blätter wiederum fangen Feuchtigkeit ein, die dem Mais beim Wachsen hilft. Und die kleinste der drei Schwestern, der Kürbis, bietet wichtigen Schutz am Boden. Seine scharfkantigen Blätter halten Insekten und andere Schädlinge zurück. Wenig überraschend setzt die industrielle Landwirtschaft nicht auf derlei nachhaltige Techniken. Wir züchten keine Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen. Stattdessen pflanzen wir anfällige Monokulturen auf gigantischen Feldern, die wir dann mit giftigen Pestiziden besprühen. Das Einzige, was daran nachhaltig ist, ist der Schaden. Viele Pestizide töten Insekten, wie etwa Bienen, die eine zentrale Rolle bei der Bestäubung lebenswichtiger Pflanzen spielen.
Die Methode der drei Schwestern zeigt also, dass es von Natur aus nachhaltige Anbautechniken gibt. Wir können von schädlichen auf traditionelle Landwirtschaftsmethoden umstellen.
Also, wie können wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen? Wie verändern wir die Welt zum Besseren?
Blink Nummer 6. Treue der Natur statt der Nation.
Eine weitere menschengemachte Bedrohung ist der Klimawandel. Seine Folgen werden mit jedem Jahr verheerender. Daher war es wohl noch nie so wichtig, dass wir Menschen unsere Prioritäten überdenken. Wir können nur hoffen, dass die kommende Generation die Dringlichkeit von Klima- und Umweltschutz erkennt. Aber wir sind verantwortlich dafür, dass sie mit einem anderen Bewusstsein für die Natur aufwächst, mit einem Gefühl der Reziprozität und Dankbarkeit. Dafür gibt es eine simple Strategie. In Ländern wie den USA beginnen Millionen von Schülerinnen und Schülern ihren Tag mit einem Treueschwur gegenüber Flagge und Nation. Jetzt stell dir vor, dieses Morgenritual enthielte einen Dank für die Natur und den Boden, auf dem wir leben. In manchen indigenen Schulen Nordamerikas wird diese Idee bereits umgesetzt. Dort beginnt und endet die Schulwoche nicht mit dem Pledge of Allegiance, sondern mit einer Thanksgiving Address, einer Danksagung an Mutter Erde dafür, dass sie Nahrung, Schutz und Wasser spendet. Wir könnten also dafür sorgen, dass eine ganze Generation von Kindern ihren Tag mit einem Moment der Wertschätzung beginnt. Wir könnten sie dazu ermuntern, dass sie nicht noch mehr konsumieren, sondern etwas an die Natur zurückgeben wollen. Ein solches Morgenritual könnte in ihnen den Wunsch wecken, die Welt aktiv zu verändern, statt sich nur über Missstände zu beschweren. Und genau das brauchen wir, wenn wir den Kampf gegen die Erderwärmung gewinnen wollen. Menschen, die zum Handeln bereit sind. Im Nordosten der USA braucht es beispielsweise Menschen, die die Ahornbäume beschützen. Diese Bäume steuern weit mehr zum Leben der Menschheit bei als süßen Sirup. Sie liefern wertvolles Feuerholz und filtern tonnenweise CO2 aus der Atmosphäre. Wenn sich das Klima jedoch weiter so schnell erhitzt, wird es in Neuengland spätestens 2070 zu warm für diese Bäume sein. Wenn die Menschen in der Region die Bäume retten wollen, die ihnen so lange so viel gegeben haben, müssen sie aufhören, sich zu beklagen. Sie müssen politisch aktiv werden, etwa indem sie Aufmerksamkeit für das Thema schaffen oder umweltpolitische Lobbygruppen unterstützen. Die US-Regierung muss höhere CO2-Steuern einführen, die die Wirtschaft zur Umstellung auf klimaneutrale Energien zwingen.
Wir schließen mit weisen Worten. Wenn wir die Zukunft des Planeten schützen wollen, müssen wir die kommende Generation für einen respektvollen Umgang mit der Natur sensibilisieren.
Die Botschaft der Potawatomi ist simpel. Wenn wir auch in Zukunft von der Natur nehmen wollen, müssen wir ihr noch heute etwas zurückgeben.
Das war unser Plädoyer für mehr Naturverbundenheit zu dem Buch Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer. Wir schließen mit der Rückkehr zum Anfang. Der Naturverbundenheit indigener Völker wie der Potawatomi. Diese Verbundenheit basiert auf dem Prinzip der Reziprozität, einem Verhältnis gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung zwischen Mensch und Umwelt. Die Potawatomi begreifen die Gaben der Natur nicht als beliebig erschöpfbare Ressourcen. Sie sehen sie als Geschenke, die sie ihrerseits durch Geschenke erwidern. Die Erde soll sich erholen, damit Mensch und Umwelt weiter harmonisch mit und voneinander leben können. Was kannst du tun, um selbst nach dem Prinzip der Reziprozität zu leben? Überlege, was du der Natur zurückgeben kannst. Du könntest Grünflächen von Unrat befreien, einen Kleingarten beackern oder deinen Balkon bepflanzen. Es gibt auch in Städten Projekte wie Gemeinschaftsgärten oder Initiativen der solidarischen Landwirtschaft, die nachhaltig Obst und Gemüse anbauen. Informiere dich über den Klimawandel und teile dein Wissen in deinem Umfeld. Du kannst dich zudem in umweltpolitischen Lobbygruppen engagieren, die sich für nachhaltige Landwirtschaft und Klimaschutz einsetzen. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Blinks. Vielleicht haben sie ja auch deinen Blick auf die Natur verändert. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Ha ha ha.